Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zwischenniveau und Wahnsinn. Es ist soweit, eine der angekündigten Gäste ist heute bei uns. Wir freuen uns sehr und die liebe Clara erzählt euch jetzt mal, wen wir heute im Podcast haben.
Ja, genau. Wir haben heute zu Gast die liebe Hannah Goynich. Sie ist noch frische 20 Jahre jung. Vom Beruf her ist sie Influencerin und Social Media Coach. Sie hat nämlich auch ein eigenes Unternehmen gegründet, was bekannt ist unter dem Namen The Creator Concept, was für 20 Jahre natürlich schon sehr beeindruckend ist. Und auf ihrem Instagram-Kanal ist sie unter dem Namen White Tulips zu finden und fällt dort vor allen Dingen durch ihren sehr angepassten, einheitlichen Feed auf. Auch ansonsten ist sie auf allen gängigen Plattformen zu finden. Alles angefangen hat es jedoch mit ihrem eigenen Blog und viele werden sie vielleicht auch aus der Kika-Sendung Ab durch die Wildnis noch kennen. Wir freuen uns, dass du heute hier bist. Hi, Hanna!
Dankeschön, hallo, ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Ah, genau. Wir fangen auch einfach mal direkt schon mit der ersten Frage an, die sich vielleicht erstmal so stellt. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau hast du mit Social Media angefangen? Also weißt du vielleicht noch das Jahr und vielleicht auch den Grund? Das war der Blogpost, das haben wir gerade schon angekündigt. Ja, wie kam es dazu?
Genau, also ich habe bestimmt Instagram schon, seit es das quasi so gibt. Ich weiß gar nicht, wann kam das denn so? 2012, 2013, irgendwann so circa. Ja. Also ich hatte das auf jeden Fall, aber da habe ich halt auch so Bilder von meinen Getränken gepostet mit den schlimmsten Instagram-Filter, die es damals gab, so diesen Toasted-Filter oder was da alles gab. Aber ja, ich wollte das eigentlich schon immer machen, beziehungsweise ich wollte früher Autorin werden, dann irgendwann Journalistin. Und ich hatte dann auch so meine eigene Zeitschrift, wo ich dann wirklich handgeschrieben auf Blätter irgendwas kopiert habe mit anderen Zeitschriftschnipseln. Und habe auch immer quasi in Anführungsstrichen YouTube-Videos aufgenommen auf dem alten iPad meiner Eltern. Die habe ich natürlich nie hochgeladen, sondern die hatte ich immer nur auf meinem iPad drauf und habe so getan, als hätte ich eine voll krasse Community. Und ja, irgendwann habe ich dann mit einer Freundin zusammen erst einen Blog gegründet, der hieß Miami Rainbow. Und da haben wir dann so unsere ersten Blogposts von, keine Ahnung, DIYs oder Rezepte oder was auch immer gemacht. Und irgendwann hat sich das dann im Sande verlaufen und ich habe eben meinen eigenen Blog gegründet, White Tulips. Es war damals sogar noch irgendwie whitetulips.blogspot.de, also jetzt nicht so, wie es heute ist, mit eigener Domain. es gab gar nicht so diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt werde ich Bloggerin und jetzt mache ich das, sondern ich habe eigentlich nur irgendwo was schreiben wollen, weil ich so viel Spaß hatte am Schreiben und an diesen Fotos machen und wenigstens so tun, als hätte ich eine Community. Und alles andere hat sich dann so ergeben mit Instagram und YouTube und alles, was danach kam.
Hast du denn dann auch so zwischendurch gemerkt, irgendwie, da kamen ja dann immer neue Plattformen dazu, gab es da auch so einen Moment für dich, wo du so gedacht hast, obwohl du schon quasi im Social-Media-Game drin warst, du hast gesagt, du hattest Instagram so ziemlich vom Anfang an, gab es da irgendwie so Momente, wo ganz neue Programme, neue Apps oder auch neue Features rausgekommen sind, wo du gedacht hast, endlich, das ist doch gut, oder so Änderungen, die dich überrascht haben?
Also ich muss sagen, ich glaube, bei so allen Änderungen, die kamen, ist ja erstmal so dieser Aufschrei so, wie scheiße ist das denn? Also zum Beispiel, ich weiß noch, als so Instagram dann auf einmal Insta-Stories hatte, ich war total der Insta-Story-Gegner, weil ich da noch auf diesem Snapchat-Zug drauf war. Ja, heute, ich benutze nicht mal Snapchat, ich weiß es gar nicht, wann ich letztes Mal einen Snap verschickt habe. Aber ich fand Insta-Stories am Anfang auch total doof. Mittlerweile finde ich die grandios und ist ja auch wirklich heute so eines der erfolgreichsten Marketing-Tools. Deswegen finde ich das jetzt super, auch zum Beispiel die neue Funktion Reels, da macht Instagram natürlich TikTok erstmal ein bisschen Konkurrenz, aber auch mit Reels, ich mache das jetzt seit 2 Wochen und habe super Erfahrungen damit gemacht, also ich poste da lehrreichen, informativen Content, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen zu sagen, und das kommt sehr, sehr gut an und die Videos werden von Instagram auch sehr gepusht, also ich denke auch, dass halt immer wenn es solche neuen Funktionen gibt, die App oder die Firma, die denkt sich ja was dahinter. Und das Ganze mal ausprobieren ist, glaube ich, nie verkehrt. Deswegen bisher war ich dann wenigstens irgendwann sehr positiv überrascht von den ganzen neuen Features.
Ja, das denken wir eigentlich auch. Gerade TikTok steht ja manchmal so ein bisschen in der Kritik. Aber man kann, glaube ich, sagen, gerade auf solchen Plattformen gibt es auch viele gute Sachen, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht so erwartet. Man kann also, glaube ich, auch viel dadurch lernen. Wir haben es gerade schon mal kurz angesprochen, du warst 2015 auch bei der Kika-Sendung Ab durch die Wildnis im TV zu sehen. Ich muss sogar sagen, dass ich das damals wirklich verfolgt habe. Würdest du denn... ja, das ist ganz lustig. Also ich muss sagen, ich habe dich, glaube ich, auf Instagram irgendwann entdeckt gehabt und Und dann fiel es mir wieder ein, dass da ja damals die Sendung da lief im Kika. Und ja, das ist natürlich auch die Frage, hat dich das auch irgendwie geprägt, dann weiterzumachen? Weil irgendwo gab es ja schon so ein paar Leute, die dich dann gekannt haben. Oder einfach diese Medienpräsenz, hat dir das irgendwie noch so einen kleinen Kick gegeben, dass du gesagt hast, ja, das ist, glaube ich, auch das Richtige für mich, irgendwie im Social-Media-Bereich zu arbeiten?
Es geht. Also ich meine, das war eine total coole Zeit und natürlich, als es ausgestrahlt wurde, kamen dann natürlich auch irgendwann Follower aufs Profil. Ich meine, das ist jetzt auch schon fast 6 Jahre her, glaube ich, oder 5 Jahre. Aber natürlich, also da kamen dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war nach der ersten Ausstrahlung dann so bei 4.000 Follower, was damals natürlich auch heute schon eine große Zahl ist, vor allem halt so mit 15 Jahren. Und das hat auf jeden Fall einen Push gebracht. Da jetzt aber so diese Erkenntnis, oh, das ist das, was ich machen möchte, hatte ich nicht, sondern ich hatte eigentlich eher so die gegenteilige Erkenntnis, dass als ich beim Dreh war, war ich der Meinung oder war ich mir sehr schnell klar, dass ich in Zukunft nicht mehr Fernsehen machen möchte, dass ich keine Schauspielerin bin, dass das einfach nicht für mich ist. Also es war ja nicht geschauspielert, aber dieses 14 Stunden am Tag drehen und dass es dann irgendwelche Vorgaben zum Beispiel gab, also es war ja relativ frei alles, aber dass es einfach nicht so das ist, was ich später machen möchte. Und das war auf jeden Fall eine Erkenntnis, so dass es sich alles dann zum Thema Social Media in Beruf entwickelt. Das hatte eigentlich nichts mit Durch die Wildnis zu tun. Aber tatsächlich werde ich noch heute fast täglich gefragt, oh, Durch die Wildnis, habt ihr noch Kontakt? Wann trefft ihr euch? Und ich bin so, Leute, das ist 6 Jahre her.
Ich habe es gerade noch in der Insta-Story gesehen. Gar nicht die Frage.
Es ist echt krass, aber es ist echt auch irgendwie süß, weil es sind halt dann auch Leute in meinem Alter, die sich dann halt wirklich noch so zurückerinnern. Oder halt die Leute, die jetzt die nachfolgenden Staffeln gesehen haben. Aber ich glaube, wir waren so die erste Staffel, die dann halt auch mit Social Media in Verbindung gebracht wurde, weil die anderen waren halt immer 2 Jahre davor. Und ja. Deswegen waren wir da so ein bisschen präsenter, habe ich das Gefühl.
Also hat dich das eher so bestätigt im Sinne von, ja, ich glaube, Social Media ist dann doch etwas angenehmer, als da so stundenlang zu drehen.
Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also wir hatten ja zum Beispiel Moritz, der dabei war, der ist danach super durchgestartet als Schauspieler, war bei Nickelodeon, in Kinofilmen und super krass dabei. Und für den war das super. Und ich glaube, Orlando hat auch noch schauspielerisch viel gemacht. Also ich glaube, das ist einfach so, jeder muss für sich selber seinen Weg entscheiden. Und für mich ging es halt da eher ein bisschen weg von Thema Schauspiel und Fernsehen und dann halt irgendwie in Richtung Social Media auf einmal.
Ja, würdest du denn sagen, also wir haben ja vorhin schon auch über diese neuen Features geredet, die dann auch so von Snapchat oder jetzt teilweise auch von TikTok übernommen wurden. Wenn du jetzt Social Media heute mit dem Social Media von den Jahren, wo du angefangen hast, vergleichst, würdest du dann sagen, also erstmal, was waren da so die krassesten Unterschiede und würdest du auch sagen, es ist heute leichter, eine Reichweite aufzubauen oder war das dann früher vielleicht auch, weil es weniger Konkurrenz gab, leichter?
Also Unterschiede gibt es natürlich ganz, ganz gravierende. So die Zeit, in der ich angefangen habe, das war die Zeit, wo jeder Social Media gemacht hat, weil er einfach so Lust drauf hatte und da dann Leidenschaft dahinter gesteckt hat und man hat gar nicht drüber nachgedacht, dass das irgendwann ein Job wird oder man damit Geld verdienen kann, sondern es ist dann für manche einfach so passiert und ich finde, dass heute die allermeisten damit anfangen, mit diesem Hintergedanken, ich werde jetzt Influencer und ich kann damit viel Geld verdienen, was ja auch eine super Sache an sich ist. Aber meiner Meinung nach muss da halt einfach super viel Leidenschaft dahinter stehen, um das machen zu können jahrelang. Weil um an diesen Punkt zu kommen, dass man das als Job macht, das dauert einfach. Und wenn da keine Leidenschaft dahinter ist, dann ist das einfach nicht so einfach und auch nicht so gesund. Und ob das jetzt einfacher ist, ich denke, dass es früher einfacher war, weil eben natürlich auch nicht so viel Konkurrenz da war. Aber wir sehen ja heutzutage, also zum Beispiel solche Leute wie Lisa und Lena oder sonst irgendwer, entweder du kommst heute super, super, super schnell und mit einem Schlag auf einmal hoch, weil es irgendein großes Thema gibt, was dann auf einmal gerade super polarisiert. Zum Beispiel eine Instagramerin, die heißt Hanna Lisa, die hat mit ihrem Freund einen Van umgebaut und macht jetzt da einen Roadtrip durch ganz Europa. Die ist innerhalb von kürzester Zeit super stark gewachsen, weil einfach dieses Thema so viele Menschen angezogen hat. Also ich denke nicht, dass es eine lange, starke Growth-Phase heutzutage noch gibt, sondern einmal eine richtig gute und dann kommt man vielleicht auf diesen aufsteigenden Ast. Aber dass es nicht mehr so einfach ist wie früher, dass man einfach schneller und groß wachsen kann.
Ja, das würde ich jetzt auch erstmal so unterschreiben, was ich jetzt so im Social-Media-Bereich sehe. Du hast es gerade auch schon mal ganz kurz angesprochen, man hatte früher vielleicht nicht so den Hintergedanken, dass man das ja als Beruf machen möchte mit dem Influencer-Dasein, aber dennoch wird es ja vielleicht auch bei dir so einen Punkt gegeben haben, wo wo du gemerkt hast, doch, das mit dem Beruf könnte klappen, beziehungsweise das mit Social Media funktioniert gerade ganz gut? Kannst du dich noch an diesen Punkt erinnern oder war das eher so eine fließende Phase?
Also ich kann mich noch gut dran erinnern, da war ich mit meinem Papa, ich glaube im IKEA, und dann habe ich mit einer Firma gemailt. Also ich hatte davor schon so ein paar Kooperationen, aber das waren alles Barter-Deals. Das heißt, ich habe Produkte gegen Postings bekommen. Und da hat mir dann eine Firma auf einmal 100 Euro angeboten für, ich weiß gar nicht mehr, was die Postings waren. Aber da war ich so, ich habe gar nicht nach Geld gefragt, die haben mir auf einmal Geld angeboten, was ist denn das jetzt? Und das war auf jeden Fall so der Moment, wo ich gemerkt habe, ach so, da kann man Geld mit verdienen, das ist ja auch, ist ja super. Und das war auf jeden Fall cool, aber ich habe das dann halt einfach so nebenher so ein bisschen gemacht, wie sich es halt ergeben hat, und habe mir dann quasi so ein bisschen was dazu verdient. Ich habe aber dennoch ganz normale Jobs gehabt, wie zum Beispiel, ich habe beim Bäcker gearbeitet, ich war Büroassistentin, ich hatte Babysitter-Jobs oder Nachhilfe gegeben und so weiter. Aber vor allem so Richtung Oberstufe und Abi hat sich das halt immer mehr zu einem sehr guten Einkommen für einen Schüler entwickelt, sodass ich halt nach dem Abi gesagt habe, cool, ich muss mir jetzt erstmal eigentlich keinen Festanstellungsjob suchen, weil ich hiermit eigentlich gerade genug verdiene.
Du hast ja dann auch vorhin schon erwähnt, man muss da irgendwie so eine Leidenschaft für haben, und du hast ja auch mit der Leidenschaft gestartet und nicht mit dem Gedanken, irgendwie dann irgendwann Geld zu verdienen. Leider hat ja die Bezeichnung irgendwie Influencer so in manchen Kreisen oder generell so einen blöden Beigeschmack, wenn man sagt, ich bin Influencer. Du kennst das vielleicht auch aus dem persönlichen Umfeld. Hast du eine Idee, woher diese Gedanken kommen, oder kannst du das irgendwie verstehen?
Ich glaube, einerseits ist das so dieses typische, der Bauer probiert nichts, was er nicht selber kennt, so ungefähr. So, dadurch, dass es halt so ein extrem neuer Job ist und schwer ist, das anderen Leuten so zu veranschaulichen, was da für eine Arbeit hintersteckt, wirkt es halt oft falsch. Also gerade, es gibt ja ganz viele Blogger, die einfach Geld damit verdienen, wie sie ihren Alltag zeigen, ihr Leben zeigen, sich als Person zeigen, und ganz viele Menschen sehen das halt, okay, sie trinkt jetzt einen Kaffee oder geht shoppen und damit verdient ihr Geld, das ist ungerecht, weil ganz viele Menschen halt auch immer schnell so in diese Rolle rutschen, so, oh, das ist ungerecht, ich will das auch und deswegen finde ich das jetzt doof, weil ich das nicht habe und mir es jetzt in Anführungsstrichen schlechter geht zum Beispiel. Da, das ist immer so ein bisschen schade, aber ich kann verstehen, wie dieses Bild entsteht. Aber im Kontrast ist es auch wieder so, es ist halt schwer, anderen das so beizubringen oder nahezubringen, so wie viel dahinter steht. Und man hat dann auch wieder so, also ich zum Beispiel habe teilweise das Gefühl, wenn ich nicht dauernd zeige, dass ich arbeite, dass Leute das Gefühl haben, ich würde den ganzen Tag nichts machen und Geld verdienen, weil ich meinen Kaffee zeige. So, das ist halt so ein bisschen schwer, diese Balance zu finden. Ich finde es sehr, sehr schade, dass es so viele Vorurteile gibt, weil ich der Meinung bin, man kann sich ja erstmal mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich glaube auch, dass nicht jeder Influencer gleich ist. Also es gibt bestimmt Influencer, die verdienen sehr, sehr viel Geld, indem sie zeigen, wie sie Kaffee trinken. Es gibt aber auch andere. Und ich finde so diese Generalisierung immer so ein bisschen schade.
Ja, das kann ich dann auf jeden Fall so nachvollziehen. Also es gab ja eben diese eine Seite, die dann vielleicht so ein bisschen negativ darauf schaut und sagt, ja, die machen ja gar nicht diese Influencer, sind vielleicht dann manchmal auch eher so gar nicht in der Materie und reden so ganz allgemein darüber. Aber es gibt halt auch die andere Gruppe, die sich so, sag ich mal, fast schon wünscht, dieses Influencer-Leben zu haben oder auch Influencer sein sozusagen als eine Art Berufswunsch ansehen. Wir haben dann nämlich auch eine Frage auf Instagram gestellt bekommen, und zwar, wie realistisch ist das eigentlich? Und vielleicht, du hast es gerade schon angekündigt, ist es ja doch mehr als nur Kaffee trinken und dann vor die Kamera den Kaffee halten. Genau, was steckt da vielleicht alles so hinter, was man halt nicht sieht?
Da steht einiges hinter. Also was heißt realistisch? Meinst du, dass es realistisch ist, dass man das heutzutage als Job macht?
Ja, ich sag mal so, viele haben vielleicht einfach so diese Idee, Influencer sein. Also wie realistisch ist das, das einfach zu sagen? Oder ja, vielleicht schon, was wir auch gerade angesprochen haben, wie groß ist da die Chance? Oder was muss man halt auch irgendwie ja an Sachen oder an Einsatz zeigen, um das dann halt irgendwie zu schaffen? Weil es wird ja nicht, sag ich mal, von heute auf morgen der Influencer geboren.
Ja, also auf jeden Fall ist das Leben als Influencer oder der Job als Influencer sehr viel weniger glamourös, als es aussieht. Also der Job, natürlich hat der viel kreative Parts, wie jetzt Fotos und Captions und weiß ich, was man halt eben so für Content produziert. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass eigentlich so mindestens 80% des Jobs total administrativ ist. Das heißt, man sitzt ganz, ganz viel am Laptop, man recherchiert, man schreibt E-Mails, ich habe 1000 Telefonate, man muss Konzepte sich überlegen, Rechnungen schreiben. Also es ist eigentlich fast wie ein Bürojob, nur dass man es halt von zu Hause aus oder von überall aus machen kann und wie gesagt halt selbstständig ist und das so ein bisschen selber natürlich sich einteilen kann. Aber es ist auch oft wirklich einfach sehr, sehr, sehr viel Bürokratie, die man sich selber beibringen muss, weil es gibt halt keine Ausbildung, ich werde jetzt Influencer oder so oder einen Studiengang, sondern es ist halt sehr viel Learning by Doing und sich irgendwo die Informationen herholen, wie es jetzt funktioniert und wie man das jetzt macht. Und realistisch, also ich meine, man sieht ja immer wieder Leute, die dann auf einmal groß werden. Und was halt auch cool ist, dadurch, dass dieses Thema Influencer werden so ein bisschen größer geworden ist in den letzten Jahren und da so eine Umstrukturierung auch bei den Firmen zum Thema Kooperationen da war die letzten Monate und Jahre, ist das gar nicht mehr so auf die ganz, ganz großen Influencer gegangen wird. Und du brauchst heutzutage nicht mehr 100.000 Follower, um Geld zu verdienen mit Instagram. Also ich kenne Leute, die haben mit 1.000 Follower schon die erste bezahlte Kooperation gehabt. Und man braucht heutzutage einfach nicht mehr so viele Follower, sondern man kann wirklich mit 1.000, 5.000, 10.000, kann man schon echt gutes Geld verdienen. Also ich kenne auch eine befreundete Bloggerin, die hat 10.000 Abonnenten und die ist auch hauptberuflich Bloggerin, verdient ihr komplettes Einkommen damit, die hat auch eine eigene Wohnung in Berlin und noch ein eigenes Office und kommt damit auch wunderbar klar. Also ich glaube, dass halt da so ein Shift entstanden ist, den ich persönlich auch sehr, sehr schön finde, weil den Firmen inzwischen wichtiger ist, wie die Community ist, wie die Bindung ist, wie das Engagement ist, als eine riesen Followerzahl.
Das ist sehr interessant, das denkt man vielleicht gar nicht.
Du hast es gerade auch jetzt schon erwähnt, dass die Firmen da so ein Umdenken hatten. Und so in die Richtung geht es ja auch bei deinem eigenen Business, was du gegründet hast, The Creator Concept. Und damit hilfst du quasi anderen Menschen, die Instagram-Welt besser zu verstehen und halt auch Reichweite zu bekommen. Du hast dann auch schon zum Beispiel so Posts gemacht, wo du das eben erklärst mit den Kooperationen, dass man die auch schon relativ früh bekommen kann. Was sind vielleicht so deine Basic-Tipps, die du jetzt jedem Standard-Instagrammer geben würdest am Anfang?
Okay, da muss ich erstmal kurz drüber nachdenken, weil ich habe dann immer so 1.000 Tipps im Kopf und das dann immer so ein bisschen zu minimieren. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, mach das, was dir Spaß macht und teile, was dir Spaß macht und denk da nicht zu viel drüber nach, sondern im Endeffekt folgen die Leute dir wegen dir als Person und du bist deine Nische. Also man sollte sich gar nicht so drauf verkrampfen, so, oh, ich berichte jetzt nur über dieses Thema oder dieses Thema, sondern du bist deine Nische und du als Person bist quasi wichtig. Ansonsten würde ich auch sagen, dass man halt nicht schnell aufgibt, sondern es dauert einfach seine Zeit. Man braucht da einfach ein bisschen Geduld, dass man sich traut, auch wenn man Angst hat. Dieser typische Gedanke, oh, was werden die anderen sagen und machen sich Leute über mich lustig. Und da sage ich immer, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du Spaß hast und dass es dich glücklich macht, was du machst und was die Meinung von anderen ist, das ist total egal. Das ist nicht mal sekundär, sondern es ist wirklich egal. Ja, ansonsten so ein bisschen strategischer Tipps wären auf jeden Fall, dass man vielleicht schaut, dass man für sich einen bestimmten Bildstil findet oder einen bestimmten Bearbeitungsstil. Ihr habt ja so schön im Intro gesagt, mein Feed ist so einheitlich. Vielen Dank. Also, dass man da...
Das lasse ich halt auf.
Ach, das freut mich voll. Also, dass man da zum Beispiel ein bisschen guckt, dass die Bearbeitung relativ gleich ist, damit es ein bisschen harmonischer aussieht, dass die Bio einladend ist, also die Profilbeschreibung quasi, dass da drin steht, wer man ist, was man macht, sodass eben, wenn ein Follower auf das Profil kommt oder ein potenzieller Follower, dass der mit einem Blick halt sieht, okay, wer ist das, was macht die Person, was kann ich erwarten, wenn ich dieser Person folge und gefällt mir überhaupt der Stil, weil unser Gehirn entscheidet halt innerhalb weniger Sekunden, ob wir etwas ansprechend finden und deswegen ist so ein gut aufgestelltes Profil halt super wichtig, auch bei Firmen.
Ja, man merkt auf jeden Fall, du stehst auch hinter deinem Business so zu 100% und ja, das steckt eine Leidenschaft hinter, aber so ein Business ist ja vielleicht jetzt auch gar nicht so einfach, weil das ist ja eigentlich wie jedes andere Unternehmen auch, man gründet es und da gehen auch die Schwierigkeiten mit einher. Was würdest du vielleicht sagen, ist so das Schwierigste, dann so ein eigenes Business in die Hand zu nehmen oder womit hattest du vielleicht auch am Anfang zu kämpfen?
Wir hatten mit eigentlich allem Möglichen zu kämpfen oder ich hatte mit allem Möglichen zu kämpfen. Also als ich The Creator Concept gegründet hatte, da hatte ich quasi schon 2 Leute in meinem Team. Also wir sind gerade ein Team von 5 Leuten mit Praktikanten. Ich habe 2 Grafikdesigner, einer ist quasi fürs Backend, also Webseiten und so zuständig, einer ist für Instagram-Grafiken zuständig, ich habe eine, die meine Videos schneidet, ich habe eine Person, die für Übersetzungen und Newsletter zuständig ist und jetzt noch Praktikanten, aber ich habe, wie gesagt, mit einem Video-Editor und mit dem Grafiker angefangen quasi und wir hatten eigentlich absolut alle keine Ahnung. Also im Prinzip, alles, was ich tue, wusste ich vorher nicht. Ich habe mir das irgendwie auf dem Weg selber beigebracht und wir alle tun das so. Es sind 1000 Dinge schiefgelaufen und bei 1000 Dingen war ich halb am Verzweifeln, aber das gehört, glaube ich, dazu und es ist auch irgendwie eine ganz coole Reise, weil man muss Fehler machen, um erfolgreich zu sein. Also Erfolg ist wirklich einfach nur eine Sammlung von haufenweise Fehlern und schiefgelaufenen Projekten und so war das bei uns auch. Also ich glaube, bei uns hat noch kein Launch reibungslos geklappt, wirklich noch keiner. Und wir haben einige Produkte gelauncht und das gehört einfach dazu und ich finde es eigentlich auch ganz cool, weil dadurch lernt man einfach was. Man kann nicht erwarten, dass es perfekt läuft, gerade wir sind alle so jung, wir haben eigentlich alle keine Ahnung, was wir tun und es macht aber einfach einen riesen Spaß und wir haben alle total Bock drauf und das ist auch das Wichtige dahinter und dass wir alle was dazu lernen.
Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den haben wir uns beim Podcast verinnerlicht, auch was du vorhin erzählt hast mit der Geduld. Manchmal wundert man sich dann, warum gehen die Zahlen runter, aber dann gehen sie am Ende doch wieder hoch und Geduld ist da echt ein guter Schlüssel. Und du hast gerade auch schon deine Launches von Produkten erwähnt und du hast ja auch am vergangenen Samstag ein physisches Produkt gelauncht, wenn auch mit einigen unverhofften Schwierigkeiten bei der Bestellung. Das ist ein Motivationsplaner mit einigen verschiedenen Features. Vielleicht willst du dazu selber mal so ein bisschen was erzählen.
Gerne, genau. Also ich habe schon jahrelang Bullet Journaling gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist quasi, dass man seinen Kalender selber malt. Ich habe
es mal ausprobiert.
Ja, mir hat es total Spaß gemacht in der Schulzeit. Ich habe das immer während dem Unterricht gemalt. Aber ich bin auch totaler Planer und Organisationsfreak. Und irgendwann dachte ich mir so, boah, irgendwie ist es auch cool, sowas selber zu machen. Aber dann habe ich den Gedanken relativ schnell verworfen, weil ich so war, Hanna, du hast absolut keine Ahnung, wie man ein Produkt produziert und mein Team auch nicht. Also wieder so eine Situation, wir haben alle keine Ahnung, was wir tun, aber wir machen es trotzdem. Und dann habe ich nach 2 Monaten Arbeit und sehr vielen Problemen und Missgeschicken und Fehlern diesen Planer endlich launchen können. Und der Planer ist nicht nur ein ganz normaler Planer für Termine, sondern ein Productivity and Motivation Planner, also dass der einen besonderen Fokus auf Produktivität und Motivation hat. Jeder Monat hat eine Self-Development Lesson, eben wo man etwas über sich selber lernen kann. Es gibt Tests, es gibt einfach so Gedankenanregungen, aber eben alles thematisch passend. Und das Besondere ist, man kann den Planer zu jedem Tag, jeder Woche im Jahr beginnen, da eben keine festen Daten eingetragen sind, so wie zum Beispiel, dass der im Januar 2021 losgeht, sondern man kann ihn wirklich an jedem Tag beginnen, wenn man die Monatsnamen und die Zahlen selbst einträgt. Und er ist außerdem nachhaltig, fällt mir noch auf. Also er ist recycelt, recycelbar, das Papier ist zertifiziert. Ja, ich denke, das sind so die USPs, die mir gerade so einfallen.
Sehr cool. Ja, dann können wir an dieser Stelle ja auch nochmal sagen, sind ja noch welche verfügbar, also kann man ja gerne mal auf der Seite vorbeischauen. Ich glaube, unter deinem Instagram-Profil kann man auch den Link finden.
Ja, oder einfach auf der Website, also auf thecreatorconcept.de. Wir haben auch eine digitale Version für alle, die lieber am iPad zum Beispiel einen Planer haben wollen, weil es gibt jetzt auch super viele Studenten, die zum Beispiel ein iPad nutzen. Hatte ich auch für meine 6 Wochen Studium. Also kann ich nur empfehlen.
Okay, ja, wir dürfen leider nicht am iPad arbeiten, habe ich heute nochmal erfahren. Das ist sehr, sehr schade. Also an unserer Schule wird das noch nicht gemacht, aber für alle anderen kann man sich die digitale Version ja mal anschauen, ob das für einen was für einen ist. Genau, und jetzt kommen wir zu so einer kleinen Schnellfragerunde. Also wir haben uns so ein paar Fragen überlegt, ja, auf die es vielleicht nur eine oder eine kurze Antwort gibt. Man kann aber auch gerne mehr dazu erzählen. Ja, einfach ganz generelle oder auch persönliche Fragen und wir fangen einfach mal damit an. Unsere erste Frage wäre, warum eigentlich White Tulips? Gibt es da irgendeinen Grund?
Die Frage bekomme ich so oft. Ich habe einfach nach einem Namen gesucht. Sorry, ich kann es nicht kurz fassen. Weil mein Nachname so kompliziert ist. Also mein Nachname kann eigentlich niemand aussprechen und noch lesen. Deswegen dachte ich mir, okay, ich brauche hier ein Synonym. Und habe auf Pinterest geschaut und da habe ich ein Bild gesehen von weißen Tulpen auf einem schwarzen Hintergrund und fand es total schön, weil Tulpen sind ja eigentlich total alltägliche Blumen, aber weiße Tulpen sind gar nicht so alltäglich und irgendwie fand ich da diese Bedeutung wundervoll und habe dann White Tulips darunter gelesen und dachte so, hey, ist eigentlich ein cooler Name und habe mich so genannt, ich glaube circa 2015 und seitdem bin ich tatsächlich White Tulips.
Passt auch zum Feed.
Ja, stimmt.
Das stimmt, aber das kam erst später. Und das ist ja auch irgendwie ein schönes Synonym für eine außergewöhnliche Instagram-Seite. Wenn weiße Tulpen nicht so häufig da sind, dann ist die Instagram-Seite ja vielleicht auch was Besonderes.
Mensch, dann
dann haben wir jetzt, wir hatten vorhin die Basic-Tipps, die du Leuten auf Instagram geben würdest. Und jetzt haben wir uns überlegt, was ist denn so der schlimmste Fehler, der dir so einfällt, den man auf Instagram so begehen kann oder den man so auf Social Media begehen kann?
Oh Gott, Der schlimmste Fehler. Eigentlich, es gibt gar keinen so den schlimmsten Fehler, würde ich sagen. Aber ich finde immer dieses Shoutout vor Shoutout immer so ein bisschen nervig. Oh. Ich verstehe, dass man natürlich schnell wachsen möchte, aber ich fände es viel schöner, wenn man einfach irgendwas Nettes kommentiert und dann sagt, hey, ich würde mich voll über Feedback auf meine Bilder freuen, um Engagement zu bekommen, statt irgendwie dieses needy und ich muss das jetzt ganz schnell machen, weil da halt dann wieder nicht der Spaß im Vordergrund steht, sondern wieder dieser Zwang, so ich muss ganz schnell groß wachsen, obwohl es eigentlich anders viel mehr Spaß machen würde.
Ja, das stimmt. Auch die Instagram-Bots, die nerven gerade sehr, sehr.
Ach Gott, ja, vor allem in diesen Frageboxen in letzter Zeit.
Ja, das haben wir auch so ein paar Mal mitbekommen. Ja, ich hoffe, das wird sich nochmal ändern. Aber ja, nächste Frage wäre, welchen anderen Berufswunsch hättest du noch?
Oh, also wenn es in eine ganz andere Richtung gehen soll, dann fände ich sowas zum Thema Inneneinrichtung echt voll cool. Also ich hatte auch so total Spaß, als ich ausgezogen bin, meine Wohnung einzurichten. Und ich glaube, das wird mir sehr, sehr Spaß machen. Aber ansonsten, also ich glaube, selbst wenn es morgen kein Instagram mehr geben würde, ich wäre trotzdem irgendwie im Marketingbereich noch tätig. Aber das ist jetzt halt nichts super Spannendes anderes, als was ich jetzt schon mache.
Okay.
Das stimmt. Würdest du denn auch so verbunden damit sagen, wir hatten jetzt das Ding mit dem Berufswunsch, dass du so ein verstecktes Talent hast, was jetzt vielleicht auch nicht direkt so sich offenbart, wenn man dich kennt, aber gibt es da sowas in die Richtung?
Puh, versteckte Talente. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe irgendwelche krassen Talente. Also ich koche sehr, sehr gerne und habe da großen Spaß dran. Sowas wie Deko und so finde ich ganz, ganz toll. Ich war auch mal im Chor. Ich war sogar in der Chorklasse mit Stimmbildung. Also meine Karrieren sind quasi endlos.
Man merkt.
Mehrere versteckte Talente.
Okay. Ja, unsere nächste Frage wäre dann, du hast ja auch einen eigenen Podcast, Growing Up is Hard. Wann kommt denn da eine neue Podcast-Folge raus?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich habe den ja nicht alleine, sondern mit einer Freundin zusammen, mit Luisa. Und es ist einfach so, dass Luisa arbeitet ja auch noch Vollzeit im Krankenhaus. Die macht ja nicht nur Social Media, das macht sie ja nebenher. Und die Gute war in letzter Zeit so viel unterwegs, hat nebenher noch gearbeitet, war tausendmal im Urlaub, jetzt ist sie noch umgezogen. Also da war einfach leider gar keine Zeit dafür. Und bei mir war der August auch der stressigste Monat im ganzen Jahr, weil gerade super viele Projekte parallel laufen, die sogar teilweise erst im Januar rauskommen. Aber wir haben es leider einfach nicht geschafft. Jetzt ist sie auch gerade im Urlaub, aber vielleicht schaffen wir es nächste Woche mal wieder eine neue Folge aufzunehmen mit ganz viel Glück.
Da sind wir noch schön motiviert mit unseren wöchentlichen Folgen. Mal schauen, wie lange
wir
das noch
durchhalten. Waren wir am Anfang auch. Nach 10 Folgen. Ach.
Ach ja.
Wir haben auch am Anfang, haben wir tatsächlich, als es so losging, haben wir tatsächlich so fast alle 2 Tage eine neue Folge rausgehauen. Das hat sich dann aber zum Glück für mich, den Schnittmaster hier, nicht komplett durchgesetzt.
Ja, super viel Arbeit.
Ja. Hattest du manchmal im ganzen Instagram-Stress schon mal so den Gedanken irgendwie, jetzt wird es mir alles zu viel, ich mache lieber was anderes und höre mit Instagram so hauptberuflich auf?
Also so extrem noch nicht. Ich hatte natürlich schon so Punkte, wo ich dachte so, warum mache ich sowas? Warum muss ich mir das jeden Tag geben? Aber eher so, wenn mich halt irgendwas kurz nervt, wenn halt irgendwie so eine super doofe Nachricht kommt, wie einfach nicht drüber nachgedacht und jemand hat mal ein paar blöde Sätze rausgehauen, warum auch immer. Mhm. Und ich meine so, warum poste ich eigentlich mein Leben, dass Leute, die ich nicht mal kenne, mir so eine Nachricht hinklatschen können? Aber das ist für mich kein Grund zu sagen, nee, das ist irgendwie falsch, weil der Job macht mir super viel Spaß. Diese Selbstständigkeit gibt mir so, so viel und ich wüsste nicht, was passieren müsste, dass ich sagen würde, okay, ich bin bereit, das aufzugeben, deswegen.
Ja, hoffentlich passiert das nicht.
Das hoffe ich auch.
Genau. Also wie gesagt, Influencerin und Social Media Coach. Und wenn wir schon mal einen Social Media Coach bei uns im Podcast haben, dann müssen wir auch diese Frage jetzt stellen. Und zwar haben wir ja auch eine Instagram-Seite, wenn auch noch nicht so lange und auch noch nicht so erfolgreich. Welchen Tipp würdest du unserer Seite auf Instagram geben?
Muss ich mir erstmal eure Seite
angeschaut habe.
Klitzeklein Moment. Ich mache hier einmal kurz Safari auf.
Perfekt.
Und die heißt wahrscheinlich gleich wie euer Podcast, ne?
Ja, ohne das Zwischen. Nur Niveau und Wahnsinn.
Ich hab's. Klitzeklein Moment. Okay. Also, schon mal was. Ein Tipp, den auch wirklich gar keine Firma versteht, ist, dass diese dicke Zeile in der Bio, ne? Die funktioniert ähnlich wie bei Google die Search Bar mit Search Engine Optimization, also wie SEO. Das heißt, wenn euer Titel, Niveau und Wahnsinn, also der Titel bzw. euer Profilname, wenn ihr den in die dicke Zeile schreibt, bringt das eigentlich nichts. Wenn ihr da zum Beispiel reinschreibt, mein Gott, wie kann man euren Podcast jetzt mit einem, zwei Wörtern so zusammenfassen? Zum Beispiel Podcast aus jugendlicher Sicht. Ganz grober Satz. Wenn ihr das hinschreibt, ist das viel besser, weil wenn ihr dann in die Suchzeile geht, findet man euch einmal über euren Namen, also Niveau und Wahnsinn, aber auch über das, was in der dicken Zeile steht. Das ist zum Beispiel, wenn ich reinschreibe Berlin-based, dann, wenn man dann Berlin eingibt, dann können zum Beispiel PR-Agenturen, die ein Event in Berlin organisieren, direkt mich auch finden über dieses Berlin, weil es in dieser dicken Zeile steht. Also das ist ein Tipp, den nicht so viele wissen. Ansonsten finde ich euren Feed sehr schön, ist ja sehr einheitlich, auch mit euren Branding-Farben. Und die Bio ist auch gut, Highlights sind gut, also finde ich an sich gut. Ihr könntet nur überlegen, ob ihr mit dem, da ist ja noch so ein rosa Ton bei dem Lila, ich finde, der passt nicht so 100%, ich finde, da könnte man vielleicht einen passenderen Ton finden, aber ansonsten macht ihr schon eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und ja.
Dankeschön für das Kurzteaching, das nehmen wir uns zu Herzen. Instagram wird, ich sag mal, morgen angepackt.
Ganz bestimmt.
Ich kann euch da Canva empfehlen. Ist eine super Plattform oder App, wo man sowas ganz toll machen kann.
Machen wir schon.
Ach, na gut.
Das benutzen wir tatsächlich. Das ist unser Main-Ding, womit wir da unsere Designs anfertigen. Du hast ja auch vorhin schon angesprochen, dass der August jetzt bei dir mega stressig ist und du an ganz vielen neuen Sachen arbeitest. Hast du denn so einige Sachen, über die du reden kannst oder so ungefähre Richtlinien, wo du so in der Zukunft noch so hin willst mit deinem Account und auch mit deiner Arbeit?
Ja, also worüber ich reden darf, sage ich mal, also jetzt, wenn es um irgendwelche Projekte geht, also ich arbeite an einem ganz großen Projekt mit einer amerikanischen großen Firma, da geht es quasi auch zum Thema Online-Kurse, da bereite ich was Großes vor, das launcht aber erst im Januar nächstes Jahr. Dann haben wir jetzt, wie gesagt, den Planer-Launch gehabt, der war jetzt groß im August. Dann arbeite ich an einem kleinen Modeprojekt, das hoffentlich Richtung September und Oktober rauskommt. Ich weiß aber nicht, wie viel ich dazu sagen kann, aber es hat auf jeden Fall mit Fair Fashion und einer Non-Profit-Organisation zu tun. Und auf jeden Fall in den nächsten Monaten steht super viel an. Ich habe gerade jemand Neuen im Team aufgenommen. Ich werde vermutlich zwei Praktikanten haben in den nächsten Monaten. Es sind neue Produkte in Planung, also neue digitale Produkte zum Thema YouTube und Blog. Also wenn man darüber was erfahren möchte. Es ist ein Gruppencoaching-Programm geplant und wir haben ja bei Creator Concept nicht nur die digitalen Produkte für Leute, die Blogger werden wollen, sondern ich habe einerseits auch noch ein Coaching-Programm für Startups, also Leute, die ein Unternehmen haben, die eben Instagram-Marketing und Influencer-Marketing nutzen wollen. Da ist ganz viel geplant. Und wir haben auch noch unter The Creator Concept ein Influencer-Management. Das heißt, ich unterstütze Influencer dabei, Kooperationen zu bekommen und quasi mit den Werbepartnern in Kontakt zu treten und zu verhandeln. Und das plane ich auch weiter auszubauen, dass wir da noch ein paar Mädels aufnehmen können.
Okay, man merkt schon,
das sind auf jeden Fall ein paar klare Ziele. Also
können wir uns da auf was freuen? Ich habe es auch gerade schon in der Insta-Story gesehen, das mit der Mode. Ich bin da schon sehr, sehr gespannt und werde das auch mal verfolgen.
Ich auch. Wir stehen aber noch ganz am Anfang.
Okay. Ja, wir werden es ja sehen. Wir haben jetzt noch die allerletzte Frage und zwar, wer ist dein Vorbild oder hast du überhaupt ein Vorbild?
Ehrlich gesagt habe ich kein Vorbild, sondern ich weiß nicht, ich gehe einfach meinen Weg und gucke, wohin es mich führt. Und ich bin ein sehr großer Fan von diesem ganzen Life-Coach-Thema auch, so an sich selber zu arbeiten. Und ich habe auch Life-Coaching schon gemacht und so weiter. Also ich werde auf jeden Fall da auch in die Richtung gehen, Zertifikate machen und so weiter. Aber ich habe da jetzt keine Person so als Vorbild, sondern vielleicht ganz viele Personen, wo mir einzelne Attribute gefallen, aber ansonsten gehe ich da eigentlich meinen eigenen Weg und freue mich da auch sehr drüber.
Das ist auch
das kann man auf jeden Fall so machen, ja.
Ja, dann danken wir dir erstmal schon mal für das nette Gespräch. Wir wären nämlich mit unseren Fragen jetzt eigentlich schon am Ende. Ich weiß nicht, ja, das war's schon genau mit der Podcast-Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir jetzt endlich mal, ja, dich hier zu Gast haben konnten, dass du uns da die Möglichkeit gegeben hast, mal mit dir zu sprechen. War auf jeden Fall sehr, sehr cool und wir haben, glaube ich, auch einiges gelernt.
Sehr gerne.
Wir können auf jeden Fall deine Insta-Seite The Creator Concept auch empfehlen, weil auch wir als Follower können da echt noch einiges lernen, was so Tipps angeht für Instagram. Du machst da ja auch immer einige Insta-Reels. Und ja, wir würden uns auch natürlich freuen, wenn ihr nach dieser Folge uns auf Spotify, Deezer oder Apple Podcasts eine kleine Bewertung da lasst oder eben uns folgt. Es kommen bald noch sehr viele spannende Folgen. Unter anderem nehmen wir nächste Woche eine Folge mit Eva Schulz, der Moderatorin von dem Podcast Deutschland 3000. Vielleicht habt ihr den schon mal gehört auf. Da könnt ihr auch noch bis nächste Woche Fragen bei uns unter dem Insta-Bild schreiben. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Wochen. Wir danken dir sehr, dass du bei uns im Podcast warst und würden sagen, bis dann. Tschüssi.
Super gerne. Tschüss. Danke euch.
Tschüss.